ARD Sounds.
Wenn ich meine TikTok-App öffne, dann bekomme ich ständig solche Videos angezeigt.
Die perfekte Reiseroute fürs erste Mal in Japan.
Ich zeige euch unsere Stops für eine gut dreiwöchige Reise.
Mit ein paar kleinen Änderungsvorschlägen.
Los geht's von Frankfurt nach Tokio.
Hier waren wir 4 Nächte, was auch echt das absolute Minimum ist.
Also Japan erlebt gerade einen richtigen Hype und auf Social Media ist das Land präsent und steht eben für viele auf der Bucketlist. Und genau darüber wollen wir heute sprechen. Warum ist das so und welche Schattenseiten hat dieser Boom auch? Dieses Thema machen wir, weil ihr es euch gewünscht habt und ihr uns auch geschrieben habt, dass wir doch mal erklären sollen, warum das Land gerade so einen Hype erlebt. Wir finden es super, dass ihr euch Themen wünscht, deshalb schreibt uns auch gerne weiterhin. Ich spreche jetzt mit dem ARD-Korrespondenten Ulrich Mentgen in unserem ARD-Studio in Tokio. Den Podcast findet ihr wie immer auch bei ARD Sounds. Ich bin der Host für diese Woche, Janina Werner. Hallo Ulrich.
Hallo Janina.
Also wenn ich mein Instagram öffne oder TikTok, dann sehe ich ständig Reisetipps für Tokio, Fuji. Warum erlebt denn Japan gerade auch so einen Hype?
Das ist interessant zu hören. Ich dachte, das ist nur bei mir so, weil ich in Japan wohne. Aber wenn das auch bei dir so ist, ist das interessant.
Genau, uns hat Jen nämlich auch geschrieben bei Instagram, warum erlebt Japan gerade so einen Hype?
Da gibt es ganz unterschiedliche Gründe. Ich habe neulich mit einer darüber gesprochen, die das wissen muss. Das ist eine Reiseinfluencerin, eine Taiwanerin, die hier in Japan lebt und die touristische Tipps gibt über Instagram. Und so etwas wird ja im Moment für die Reiseplanung sehr stark genutzt, also ganz anders, als das früher gewesen ist. Vielleicht können wir da mal kurz reinhören, was sie dazu gesagt hat.
I think the first one is definitely with social media.
Der erste Grund ist definitiv Social Media. Viele Menschen posten auf Instagram oder TikTok. Gerade die jüngere Generation sucht dort normalerweise nach Informationen. Das ist also ganz anders als früher, als man vielleicht in Broschüren oder Prospekten nachgesehen hat. Und wenn man sieht, dass die eigenen Freunde nach Japan reisen oder bekannte Persönlichkeiten dorthin gehen, sogar Prominente, dann möchte man natürlich auch dieselbe Erfahrung machen. Ein zweiter Grund hat meiner Meinung nach viel mit der Währung zu tun. Durch den Wechselkurs ist der Yen für Touristen momentan sehr attraktiv.
Da spricht sie also zwei sehr wichtige Gründe an. Das war Ariel Lee, die bei Instagram unter ariel.land Reisetipps für Japan gibt. Und sie hat ja zwei Aspekte hier genannt. Also einmal die Beschleunigung von Nachahmereffekten durch die Social Media und eben das zweite, die Währung. Manche sagen auch, die Währung ist der definitiv wichtigere Grund. Da kann man unterschiedlicher Auffassung sein. Aber tatsächlich ist das so, dass der japanische Yen in den letzten 5 Jahren mehr als 30% an Wert verloren hat. Und dadurch kommt uns Europäern und speziell Deutschen Japan unfassbar billig vor. Wenn man also zum Beispiel ins Restaurant geht, da kann man sich hier einiges mehr leisten, als man das vielleicht aktuell in Deutschland tun kann. Und dadurch ist die Japanreise, obwohl die so unglaublich weit ist, denn das sind ja fast 10.000 Kilometer, ist diese Reise erschwinglicher geworden für die Leute. Und dementsprechend gibt's diesen Hype. Und die offiziellen Zahlen sagen ja, so um die 40 Millionen Ausländer sind im vergangenen Jahr 2025 als Besucher nach Japan gekommen. Ist eine unvorstellbare Menge.
Also das ist ja wirklich unglaublich viel. Klar, im Land ist es günstig, aber ich muss ja auch noch dahin kommen. Wie sieht's denn auch aus mit Flügen?
Da gibt es eine gegenteilige Entwicklung. Es gibt immer mal wieder Phasen, wo die Flüge besonders teuer sind. Also jetzt zum Beispiel in diesem Jahr, als der Iran-Krieg lief, da waren Flüge über den Nahen Osten natürlich richtig schwierig. Da sind Flüge ausgefallen von bestimmten Airlines. Oder überhaupt der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine hat ja die Luftfahrt auch ordentlich durcheinandergewirbelt. Im Moment können eben westliche Flugzeuge, Passagiermaschinen nicht über Russland fliegen und müssen riesige Umwege nehmen, um nach Japan zu kommen, häufig über den Nordpol. Das ist eine Strecke, die man eigentlich, von der man geglaubt hat, die gehört der Vergangenheit an, aber das ist jetzt wieder die Norm.
Und was sind so die typischen Ziele? Also mir wurde ja Tokio angezeigt, Fuji. Aber es gibt ja natürlich auch andere Städte und auch Erinnerungsorte wie Hiroshima. Also erlebt man da auch einen Trend, dass da mehr Leute hinkommen, mehr Touristen?
Hiroshima gehört interessanterweise auf jeden Fall zu den Top 10 der größten Reiseziele in Japan. Ich selber bin auch schon ein paar Mal in Hiroshima gewesen und ich kann das sehr gut nachvollziehen, denn diese Stadt hat eben aufgrund ihrer Vergangenheit und des schrecklichen Kriegserlebnisses schon seit jeher viele Touristen angezogen. Ist ein großes Touristenziel, wenn auch im Süden Japans gelegen, also sehr weit weg von Tokio zum Beispiel, wo die meisten ja ankommen. Aber dadurch hat Hiroshima einfach viel Erfahrung im Umgang mit Touristen, eine sehr gute Infrastruktur. Die Leute sind auch aufgeschlossen gegenüber Ausländern, so zumindest habe ich das erlebt. Und mitten in der Stadt gibt es den Peace Park, der eigentlich an die schrecklichen Folgen und die Opfer des Atombombenabwurfs erinnert, aber heute eben eine grüne Oase mitten in der Stadt ist. Das haben andere japanische Großstädte in vergleichbarer Form nicht. Deswegen hat das auch eine besondere Qualität für Touristen. Also ich bin da sehr gern gewesen und trotz dieser tragischen Vergangenheit oder gerade auch deswegen ist Hiroshima eines der wichtigsten Touristenziele in Japan. Aber man merkt daran, es gibt so zwei Handvoll Ziele in Japan, die sehr populär sind. Tokio steht natürlich auf Platz 1, Osaka gehört auch noch dazu und Kyoto gehört auch dazu. Deswegen, das sind natürlich definitiv sehenswerte Ziele, aber dann hört es auch schon auf, weil viele Leute sich offenbar auch nicht trauen, andere Teile Japans zu erkunden. Und das ist wirklich super schade, weil Japan hat viel, viel mehr zu bieten. Die Konsequenz von dieser Konzentration auf wenige Orte ist eben, dass wir da die negativen Seiten von Tourismus erleben, dass wir starke Überfüllung, dass wir Überbuchung erleben und dass es auch manchmal ablehnende Reaktionen von der Bevölkerung gibt.
Da würde ich gerne noch mal ein bisschen näher drauf eingehen. Claudia hat nämlich auch gefragt, ob Touristen in Japan willkommen sind, weil viele Touristen bedeuten ja auch eine gewisse Belastung, ne? Und wie merkt man oder wo vielleicht auch merkt man die negativen Folgen?
Also grundsätzlich sind die Touristen in Japan, glaube ich, nach wie vor willkommen. Und für mich gehört zum Japan-Erlebnis überwiegend dazu, dass Leute versuchen, mir zu helfen, mich zu unterstützen, neugierig sind darauf, mich kennenzulernen. Aber ich erlebe auch eine große Scheu. Das hat damit zu tun, dass viele Japaner, leider auch viele jüngere Japaner, nicht so gut Englisch können und wir als Ausländer in den allermeisten Fällen auch ganz wenig Japanisch sprechen. Und deswegen ist die Verständigung schwer und auf der japanischen Seite spüre ich dann da so eine gewisse Scheu. Man will sich nicht in unangenehme Situationen bringen, man will nicht zu Missverständnissen beitragen. Und deswegen geht man dann vielleicht der Unterhaltung mit Ausländern mal lieber ganz aus dem Weg. Das erlebe ich durchaus auch, das ist auch ziemlich weit verbreitet. Aber das darf man nicht als Abneigung verstehen, sondern es ist vielleicht auch manchmal Schüchternheit oder Zurückhaltung, die sich da widerspiegelt. Aber es gibt eben auch konkrete Beispiele, Orte, wo Übertourismus den Japanern richtig auf den Wecker gegangen ist und weitergeht. Und das kann man auch ein Stück weit verstehen. Da gibt es kuriose Beispiele. Du hast den Fuji genannt und der Fuji ist gleich an mehreren Orten ein warnendes Exempel für Übertourismus. Da gab es unter anderem einen Ort in der Nähe des Fuji, wo seit 10 Jahren ein schönes Kirschblütenfest veranstaltet wurde. Fuji Yoshida heißt der Ort. Und die haben sich in diesem Jahr im Frühjahr entschieden, dieses Fest abzusagen, weil dieser Ort mit 40.000 bis 50.000 Besuchern, Besucherinnen hatte dann am Ende, also im Jahr 2024, täglich 10.000 Gäste. Nur weil man da einen Park aufgemacht hat mit Kirschblüten, das hat sich irgendwie so herumgesprochen.
Verselbstständigt.
Wahrscheinlich auch in den Social Media. Da waren die Leute überfordert und da haben dann die Verantwortlichen des Ortes gesagt, nee, das können wir unseren Leuten einfach nicht mehr zumuten. Aber wie so häufig in Japan ist das so, es wird dann zwar das Festival da, das gibt es jetzt nicht mehr, aber man kann natürlich trotzdem hinreisen, man kann trotzdem sich unter die schönen Kirschblüten setzen, da gibt es kein Verbot.
Und wie ist das denn zum Beispiel auch beim Berg Fuji? Da hatte ich auch gesehen, dass sich da irgendwie große Menschenmassen angesammelt haben, dass man warten musste.
Schön ist der Fuji natürlich auch, wenn man ihn von der Ferne aus betrachtet. Und da gibt's so bekannte Orte mit einem wunderbaren Blick auf den Berg und die Schneekrone auf dem Berg und so weiter. Dazu gehört auch ein Ort namens Fuji Kawaguchiko. Und da hat sich vor 2 Jahren etwa ein unglaubliches Spektakel abgespielt, auch ein Beispiel für Übertourismus. Da gab es einen Ort, der von Instagrammern, von Influencern wohl sehr intensiv gezeigt wurde, nämlich kurioserweise einfach nur ein schmuckloser Parkplatz. Aber man kann sich das nicht vorstellen. Dieser Parkplatz, der ist richtig zu einer Berühmtheit geworden, weltweit. Und zwar ein Parkplatz vor einem Supermarkt einer ganz bestimmten bekannten japanischen Kette. Und je nachdem, wie man sich dann vor diesen Supermarkt stellte, sah das dann eben so aus, als würde der Fuji auf dem Dach des Supermarkts stehen. In Wirklichkeit war das viele Kilometer entfernt, aber der thronte quasi so im Hintergrund. Das
ist natürlich ein super Foto.
Ja, das ist ein super Foto, das haben sich wohl einige gedacht. Und das hat dann mal einer bei Instagram gepostet und haben andere das nachgemacht. Und das ist eben dieser Nachahmereffekt, von dem auch Ariel Lee eben in dem Interviewausschnitt gesprochen hat. Das löst dann so Lawinen und Anstürme aus im Zeitalter von Social Media. Das haben also ein paar Leute gepostet. Schaut mal, ich stehe hier, da ist der Supermarkt mit dem Fuji auf dem Dach. Haha. Und dann haben da viele Leute gesagt, da muss ich unbedingt hin, das sieht da total lustig aus. Und das hat dann zu chaotischen Zuständen in diesem Ort geführt. Da haben wir einen kleinen Einblick.
Wenn Sie die Straße überqueren wollen, nutzen Sie bitte den Zebrastreifen. Wenn ich kurz wegschaue, dann gehen die Leute einfach so rüber. Wenn ich mit jemandem spreche, passiert es wieder. Steigen Sie doch nicht hier aus. Wie wollen Sie denn auf den Bürgersteig kommen? Sie sehen doch, dass hier die Busse entlang fahren. Wir wohnen auch in einem Ausflugsort. Da gibt es auch viele Probleme wegen des Tourismus und viele Versuche, etwas dagegen zu unternehmen, aber nichts hilft.
Also da war richtig was los, das merkt man ja richtig.
Ja, das war eine Szenerie, die war traurig und lustig zugleich. Also der Mann, den wir da gehört haben, das war quasi ein Beschäftigter von der Stadtverwaltung, der versucht hat, die Touristenströme auf der Hauptverkehrsstraße des Ortes einigermaßen zu kanalisieren. Und da haben wir gehört, dass einmal auf dieser Durchfahrtsstraße war da viel los und die Leute haben einfach so mitten auf der Straße geparkt, ausgestiegen, nur weil sie gesagt haben, ah, da ist ja der Supermarkt mit dem Fuji auf dem Dach, da muss ich jetzt unbedingt mal Foto machen. Und Touristen selber haben das, wie die Frau, die wir eben hörten, auch gesagt, es geht eigentlich gar nicht, was hier abgeht. Leute trampeln durch private Gärten, lassen ihren Müll, ihre benutzten Babywindeln überall vor meiner Haustür liegen und so weiter. Das hat alles nicht so die Ausmaße, wie wir das vielleicht kennen, aber es hat genügt, um für ziemlich schlechte Stimmung vor Ort zu sorgen. Und da haben sich dann die Verantwortlichen in dem Ort eine sehr umstrittene Maßnahme einfallen lassen, die dann die Bekanntheit des Ortes sogar noch katapultartig in die Höhe hat schnellen lassen. Sie haben nämlich eine Sichtblende da errichtet.
Wenn man jetzt hört, es gibt natürlich gewisse Orte, die sind beliebter bei Touristen. Also da haben ja Japaner und Japanerinnen schon Berührungspunkte mit Touristen. Wie sieht das denn in anderen Gegenden aus? Ist man dem gegenüber auch aufgeschlossen?
Also in dem Ort, über den wir eben gesprochen haben, da wurde es den Leuten definitiv zu viel, weil sie jeden Tag überschwemmt wurden mit busseweise Besuchern. Aber es gibt eben auch andere Gegenden in Japan, wo das krasse Gegenteil der Fall ist. Da haben wir Orte, wo die Menschen nie einem Ausländer begegnen. Das hat auch damit zu tun, dass es über sehr, sehr lange Zeit keine Zuwanderung nach Japan gegeben hat. Man ist es in Japan einfach nicht so gewöhnt, mit Menschen ausländischer Herkunft umzugehen. Sei es jetzt Migranten und Migrantinnen oder eben Leute, die ihren Urlaub da machen wollen. Lange Zeit wurde Zuwanderung auch verhindert und blockiert. Heute weiß man, dass die Alterung in Japan und der Arbeitskräftemangel dadurch mit verursacht werden. Aber natürlich spielt da vor allem der Geburtenrückgang die Rolle. Und heute bräuchte man eigentlich dringend Arbeitskräfte aus dem Ausland. Aber gleichzeitig gibt es so große Vorbehalte dagegen, dass Menschen aus dem Ausland kommen. Und das betrifft natürlich vor allem die Migration nach Japan, die in der Politik ein ganz heißes Eisen ist. Aber es spielt letztlich auch in den Bereich Tourismus rein. Es gibt eben Gegenden, wo kaum sich mal ein Ausländer hin verirrt, auch Touristen nicht. Und da gibt es durchaus Verwaltungen, die sich wünschen würden, dass da mal ein paar Touris hinkämen. Weil die wollen gerne auch ein Stück abhaben von diesem ganz großen Kuchen, der da in Japan serviert wird, den Einnahmen, die man durch den Tourismus erzielt. Und es gibt eben einige, die profitieren sehr stark davon, und es gibt andere Gegenden, die werden komplett links liegen gelassen.
Probiert man denn auch Touristen in andere Gegenden zu locken irgendwie oder auch zu sagen, hier gibt's ja auch tolle Orte, kommt doch mal bitte dahin?
Ja, das wird verzweifelt versucht, aber das ist gar nicht so einfach. Das hat auch mit den sozialen Medien zu tun, weil das, was reproduziert wird, das ahmen die Leute nach. Wir haben es jetzt schon an der einen oder anderen Stelle erwähnt. Aber die Leute in der Provinz, die haben gemerkt, wie das Business tickt. Und die haben Influencer, die Reisetipps in den sozialen Medien geben, auch engagiert und gesagt, hier, wir laden euch ein, gebt doch den Leuten auch mal ein paar Tipps, dass es bei uns auch so schön ist. Und dazu gehört eben auch Ariel Lee, die wir eben schon gehört haben.
Ein weiteres Problem ist, dass ausländische Touristen sich wegen des Transport- und der Sprachbarriere Sorgen machen. Und mit Unterstützung der lokalen Behörden könnten wir noch mehr Hilfestellungen schaffen, zum Beispiel Touristeninformationszentren. Selbst etwas so Einfaches wie eine Website mit mehr Informationen auf Englisch könnten Touristen beruhigen und ihnen das Gefühl geben, dass sie problemlos in diese Region reisen können. To believe that they
can go to this region. Ja, da haben wir also gehört, dass eine in den sozialen Medien sehr aktive Reiseinfluencerin eben kooperiert mit lokalen Behörden. Ein Versuch, die Leute zu ermutigen, auch mal was anderes zu probieren. Aber die Hemmschwelle ist dann natürlich groß. So ein Ticket nach Japan hat man schnell gekauft, aber die Sprache ist fremd, die Umgangsformen sind andere. Da haben die Leute, wie sie eben auch sagte, eine gewisse Scheu auch, mal sich außerhalb der üblichen Pfade zu bewegen. Und das ist dann so die Kehrseite an der Japan-Hype.
Genau, das ist dann auch ein bisschen anstrengend, weil man ja dann woanders hin muss, wo nicht so viele Touristen sind. Wir wollen jetzt auch mal über die Politik und Gesellschaft in dem Land sprechen. Seit Oktober 2025 regiert Premierministerin Sanae Takaichi. Und sie ist die erste Frau in diesem Amt in der Geschichte Japans. Und jetzt die Frage auch an dich, wofür steht sie denn politisch?
Sie bezeichnet sich selber als eiserne Lady Japans, beziehungsweise sie sagt, dass ihr großes Vorbild Margaret Thatcher, die konservative Premierministerin Großbritanniens, ist. Und das zeigt, wo im politischen Lager sie zu verorten ist. Manche nennen sie nationalkonservativ, weil sie eben das Japanische an sich in der Politik besonders betont, den Nationalstolz hervorhebt, die Errungenschaften Japans hervorhebt. Andere sprechen auch von ultrakonservativ, gerade auch in gesellschaftspolitischen Fragen. Und das zeigt sich in einzelnen Themenbereichen. Das zeigt sich zum Beispiel bei der Frage, ob man nicht eigentlich mal das Namensrecht in Japan modernisieren sollte. Da ist es nämlich so, dass Frauen, wenn sie heiraten, immer noch den Namen des Mannes annehmen müssen. Mhm. Es gibt übrigens auch weiterhin keine offizielle gleichgeschlechtliche Ehe. Und auch was das Kaiserhaus betrifft, zeigt Frau Takaichi eine sehr konservative Haltung. Und die besteht darin, dass Frauen im Kaiserhaus die Thronfolge nicht gestattet ist, obwohl es nur noch sehr, sehr wenige Männer im Moment gibt. Da hat man eine neue Regelung jetzt gefunden, neues Gesetz, das besagt, dass lieber männliche Angehörige früherer adliger Familien in das Kaiserhaus adoptiert werden sollen, um die Situation zu verbessern, um das sozusagen die Personaldecke zu verbessern, als dass man Frauen erlauben soll, Kaiserin zu werden. Das sind alles sehr konservative Programmpunkte, für die Frau Takaichi steht. Gleichzeitig hat sie aber auch eine gewisse Euphorie in der Bevölkerung ausgelöst und auch einen großen Wahlsieg eingefahren dadurch. Einfach durch die Tatsache, dass sie es als Frau, als erste Frau geschafft hat, in diesem kompletten männlich dominierten Politikbetrieb in Japan an die Spitze zu kommen. Das hat sogar dazu geführt, dass Leute angefangen haben, sie wie Fans zu verehren. Man spricht davon Sana Katsu, die Liebe zu Sanae. Die Handtasche, die sie immer trägt, übrigens eine ziemlich teure, die war sehr bald ausverkauft. Der Kugelschreiber, mit dem man sie im Fernsehen gesehen hat, war sofort ausverkauft. Das hatte ein bisschen groteske Züge. In letzter Zeit sind aber die Beliebtheitswerte auch wieder ein bisschen runtergegangen.
Und im Vorgespräch hast du mir erzählt, dass sich auch so eine AfD-artige Partei in Japan jetzt auch gegründet hat. Erlebt denn das Land einen so Rechtsruck oder mehr in die konservative Richtung, auch mit der neuen Premierministerin?
Also innerhalb ihrer konservativen Regierungspartei LDP, die seit dem Zweiten Weltkrieg fast ununterbrochen in Japan regiert, steht Sanae Takaichi eher am rechten Rand. Das sagen selbst ihre Parteifreunde, was ihre Position betrifft. Und zwar hat vor ihr auch schon die LDP regiert, aber sie vertritt innerhalb ihrer sehr breit aufgestellten Partei auch noch Positionen im sehr konservativen bis rechten Bereich. Insofern kann man tatsächlich von einem gewissen Rechtsruck sprechen. Unabhängig davon gab es vor dem Wahlsieg von Sanae Takaichi bei den Oberhauswahlen im vergangenen Jahr auch noch einen erheblichen Achtungserfolg für eine neue Partei. Ein bisschen widersprüchliches Phänomen. Das ist eine Partei, die sehr stark an die Skepsis der Leute gegenüber Migration appelliert, obwohl es eigentlich ja kaum Migration in Japan gibt. Die hat aber relativ gesehen schon zugenommen, weil das Land so einen starken Bedarf an Arbeitskräften hat. Und da hat diese Partei die Befürchtungen, die mit Migration in der Zukunft verbunden sind. Das sind eben Ängste, die es gibt, weil man den Umgang mit Ausländern nicht gewöhnt ist. An diese Befindlichkeiten hat diese Partei sehr stark appelliert und hat da tatsächlich quasi von null ein paar Sitze im Oberhaus gewinnen können, was relativ überraschend war. Sie hat aber längst nicht die Bedeutung und Stärke, die die AfD in Deutschland inzwischen erzielt hat.
Es ist ja eine Gesellschaft, die schon ja auf Leistung auch getrimmt ist, wo das ja auch wichtig ist. Was macht das denn vielleicht, wenn das jetzt auch noch so eine konservative Premierministerin ist? Man ist eh skeptisch gegenüber Migration. Was macht das auch mit den Menschen?
Ja, im Moment sorgt es, habe ich den Eindruck, schon auch für eine gewisse Polarisierung, weil die Leute so langsam merken, was das bedeutet, dass sie eine sehr konservative, an Margaret Thatcher erinnernde Premierministerin haben, denn die Premierministerin ist im Moment dabei, den militärischen Handlungsspielraum von Japan massiv zu erhöhen, den Rüstungshaushalt aufzustocken und auch traditionelle Wertevorstellungen in Frage zu stellen. Japan ist ja auch durch seine Verfassung ein pazifistisches Land. Da steht tatsächlich in der Verfassung in Artikel 9 drin, dass Japan feierlich verzichtet auf die Anwendung von Gewalt, von Krieg, um Interessen international durchzusetzen. Und Frau Takaichi hat einen älteren Plan eines ihrer Vorgänger wieder aufgenommen, die Verfassung überarbeiten zu lassen. Da kann man gespannt sein, was da bei rauskommt, denn dieser Verfassungsartikel und der pazifistische Zuschnitt der Verfassung, der hat durchaus viele Freunde in Japan. Und das sorgt im Moment tatsächlich für politische Unruhe und auch für regelmäßige Demonstrationen in Japan, was eigentlich nicht so zur politischen Kultur in diesem Land dazu gehört.
Zu Beginn unserer Folge haben wir auch über den Boom und den Hype um Japan gesprochen. Und wenn man jetzt Japan wirklich verstehen will, was sagst du, wie sollte man sich vorbereiten, um auch Japanerinnen und Japanern jetzt nicht auf den Schlips zu treten? Es gibt ja auch gewisse Verhaltensregeln.
Ja, das ist eine Befürchtung, die ich immer wieder höre. Wir wollen ja auch nichts falsch machen, so nach dem Motto. Irgendwie ist das auch in den Köpfen vieler Leute drin. Ich sag mal, so viel anders als in Deutschland ist das auch nicht. Natürlich sind Japaner genervt, wenn, wie geschehen, Touristen mit riesigen Lautsprecherboxen in der U-Bahn stehen.
Da sind wir aber auch genervt.
Musik abspielen, das wären wir in Deutschland wahrscheinlich auch. Japaner sind genervt, wenn in Kyoto, wo es auch ein Stadtviertel gibt, wo die Geishas zu Hause sind, also japanische Künstlerinnen, wenn die von Amateurfotografen auf Schritt und Tritt fotografiert und bedrängt werden, da sind dann Leute empört und genervt. Wenn man auf solche Aktionen verzichtet, dann hat man auch keine Gegenreaktionen zu befürchten. Manchmal macht man natürlich schon was falsch und das geht mir auch so, ne? Also im japanischen Restaurant kann das durchaus sein, dass man da vielleicht schon am Eingang die Schuhe auszieht, wenn man reinkommt. Nicht überall, aber kommt durchaus vor. Oder vor der Toilette nochmal extra Hausschuhe anziehen muss oder so. Ganz andere Hygienevorstellungen und Sauberkeitsvorstellungen, als wir das in Deutschland haben. Also da hätte ich jetzt nicht so große Angst, was falsch zu machen. Es gibt immer ein erstes Mal, das ist klar. Aber wenn man jetzt so eine Reise plant, sollte man vielleicht nicht so den Fehler machen, den offenbar viele Leute machen. Etwas, was irgendjemand auf Instagram oder anderen Kanälen gepostet hat, für bare Münze zu nehmen und sagen, das will ich jetzt auch mal unbedingt sehen. Vielleicht mal ein bisschen genauer hingucken, wer hat das denn gepostet? Ist das jemand, der tatsächlich in Japan lebt oder da schon öfter war? Oder ist das auch eigentlich nur ein ganz normaler Tourist, der so tut, als würde er sich da auskennen?
Danke, Ulrich, dass du uns nochmal den Hype um Japan erklärt hast und mir auch auf jeden Fall das Land viel näher gebracht hast. Danke und dass du auch die Fragen von den Usern bei Instagram beantwortet hast. Danke dir.
Sehr gern, freut mich.
Und das war's auch schon wieder mit der Folge für diese Woche. Wenn sie euch gefallen hat, abonniert uns gerne, lasst uns gerne auch ein Sternchen da bei der Bewertung, empfehlt uns auch euren Freunden, damit die uns eben auch finden. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Plus Minus, der ARD-Wirtschaftspodcast. Wie wirken sich weltweit Krisen bei uns aus? Auf Jobs, Wirtschaft und so weiter. Wie verändert KI eure Arbeit und euer Business? Der Plus Minus Podcast hat jede Woche das Wirtschaftsthema, das morgen euren Alltag schon verändern kann, von Auto bis Zins. Plus Minus, der Wirtschaftspodcast, gibt's jeden Mittwochabend zuerst bei ARD Sounds. Den Link zum Podcast packen wir euch aber auch in die Shownotes. Das war ein Thema, was ihr euch gewünscht habt. Also ihr merkt, wir setzen die Themen auch um. Wenn ihr noch mal eins habt, was wir unbedingt machen sollten oder auch Kritik oder Anregungen, schreibt uns gerne in die Kommentare bei Instagram, Facebook oder YouTube oder auch gerne eine Mail an weltspiegel.podcast@ard.de. Ich bin Janina Werner. Redaktion diese Woche hatten Heribert Roth und Navina Lala. Mitgearbeitet an dieser Folge hat Nils Neubert und Sophia Maria Kohn. Redaktionsschluss für diese Folge war Donnerstagnachmittag, der 13. August.